Deutschlandfunk.
Wenn der größte Börsengang der Geschichte ansteht, dann ist er hier vermutlich nicht allzu weit weg.
I'm pressing the button. But the button's not working. Oh, there we go. Okay.
Elon Musk bei einer Präsentation von SpaceX im Frühjahr 2026.
So I think the future that everyone, well, most people I think would agree is the most exciting is one where we are out there among the stars.
SpaceX ist Elon Musks Weltraumfirma und vor allem ist SpaceX eine Firma, deren Börsengang ansteht, angeblich der größte Börsengang der Geschichte. Aber womit macht dieses Unternehmen eigentlich sein Geld und was haben Musks andere Firmen, eine wilde Mars Society und Friedhofsumlaufbahn damit zu tun?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
When the world's greatest athlete, Michael Jordan, teams up with the world's best-loved cartoon character, Bugs Bunny, you won't believe your eyes. Space Jam. You've never seen anything like it.
Geile Mucke. Also die Vorstellungen vom Weltraum, die gehen sicher bei vielen Menschen auseinander. Unendliche Weiten. Oder eben auch Bugs Bunny, der zusammen mit Michael Jordan gegen Außerirdische Basketball spielt. In einem Film namens Space Jam. Ja, kann man sich angucken. Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde. Ich bin Buchan Kim. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von What the Wirtschaft. In dieser geht es um den Weltraum.
Und ich bin Markus Wolf und ich freue mich, dass wir, Bo, diese schöne Folge zu SpaceX, Space Jam und Unternehmensbilanzen zusammen machen. Denn nicht weniger ist ja What the Wirtschaft, als alle zwei Wochen eine Story mit Wirtschaftsbezug auszupacken. Und in dieser heutigen Folge geht es natürlich nicht nur um den Weltraum als vielleicht kulturell inspirierenden Ort, sondern, das ist auch klar, der Weltraum war und ist auch immer ein Ort gewesen, wo es Wettrennen gibt. Früher waren das Wettrennen der Großmächte zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Und mittlerweile ist es eben auch ein Wettrennen zwischen zahlreichen privaten Raumfahrtunternehmen und auch einfach ein Ort, der für private Unternehmen immer interessanter wird.
Ich meine, Markus, wir haben uns schon so einige Branchen angeschaut. Aber beim Weltraum, da kommen doch viele der wichtigsten Wirtschaftsthemen so zusammen. Zum einen eben auch immer mehr private Unternehmen, die offensichtlich im Weltraum oder mit Dienstleistungen rund um den Weltraum Geld machen. Siehe SpaceX. Das läuft alles unter dem Schlagwort New Space. Also der alte Space, das war die Zeit staatlicher Akteure. Jetzt ist die Zeit der New Space Akteure. Und dann gibt es trotzdem weiter ein Wettrennen zwischen Staaten um den Weltraum. Und drittens ist der Weltraum auch ein Ort, bei dem manchmal unklar ist, kann ja eigentlich jeder machen, was er will? Irgendwas in die Erdumlaufbahn schießen, irgendwas abbauen, irgendwelche Datenzentren bauen? Oder ist der Weltraum eigentlich nicht eher sowas wie eine Büroküche, wo im besten Falle alle zwischendrin mal die Spülmaschine aufräumen müssten und würden und ja, es ein paar Grundregeln der gemeinsamen Hygiene gibt.
Ja, und auch wenn SpaceX bei weitem nicht das einzige Unternehmen in diesem Weltraumwettrennen ist, sie sind schon eine ganze Weile dabei und sie sind einfach der dominante Player im Orbit.
Like the best science fiction that you've ever read. You know, Star Trek or Ian Banks or Asimov or Heinlein, and we want to make that real. Yeah, not just fiction. Turn science fiction to science fact.
Woohoo! Ja, also ich muss sagen, die Fans von Elon Musk, die klangen auch schon mal ein bisschen mehr hyped als hier. Aber man muss ihm ja lassen, dass er meist die ganz, ganz großen Menschheitsfragen in eine Unternehmenspräsi verpackt. Und eben die gewisse Nerdiness, die bei Weltraumthemen, es schwingt halt einfach mit, ne? Muss man, ist halt einfach so. Seien es die Bücher, die Filme, Star Trek etc. Es ist ein bisschen am Start.
Ja, und Elon Musk ist auch schon relativ lange am Start bei diesem Thema. SpaceX wird 2002 gegründet und das ist vielleicht auch einer der What-the-fuck-Momente für mich in der Recherche gewesen. Damit ist das Unternehmen genau genommen älter als zum Beispiel Tesla. Damals war Elon Musk gerade einer der Investoren bei PayPal, kennen wir alle. Und als er dann beim Verkauf von PayPal auscasht, nutzt er 100 Millionen US-Dollar von diesem Geld, um SpaceX zu gründen. Und eines der Themen, das wir hier nicht behandeln, ist vielleicht auch, warum ein Großteil von Elon Musks Unternehmen eigentlich einen Ex im Namen hat.
Oder seiner Kinder.
Kann bitte irgendwer anders klären, danke.
Was wir aber sehr wohl klären, ist die Frage, wie man eigentlich im Jahr 2002 auf die Idee kommt, eine Weltraumfirma zu gründen. Im Silicon Valley werden damals ja eher andere Arten von Unternehmen gegründet. Wir haben schon von PayPal gehört, auch von Social Media Firmen, die gegründet werden, oder halt Tech-Firmen. Aber Raumfahrt? Why? Denn dieser Sektor, der ist für lange Zeit ja fest in der Hand staatlicher Akteure gewesen. In den USA war das so mit der NASA, in der Sowjetunion auch ein staatliches Weltraumprogramm. Und dafür gibt es auch recht logische Gründe. Zum einen ist das Ganze lange Zeit ein extrem riskantes Unterfangen mit unklarem Ausgang gewesen. Heißt, ob Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall, überhaupt lebend zurückkommt? Völlig unklar. Und dazu kommt, die Kosten, gegen die Schwerkraft zu arbeiten, die sind abartig.
Ja, wenn ihr eine Zahl mitnehmt aus dieser Folge, dann folgende. Der Preis dafür, 1 Kilogramm von der Erde in den Weltraum zu schießen, der lag lange irgendwo zwischen 10.000 und 50.000 US-Dollar pro Kilogramm. Wir packen mal so eine Übersichtsseite, die ist sehr recht interessant, finde ich, über die Jahrzehnte in die Shownotes. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie viel ihr für euer eigenes Körpergewicht zahlen müsstet, um eine Weltraumfahrt mitzumachen. Also zwischen 10.000 und 50.000 US-Dollar pro Kilogramm. Alle noch so tollen Sci-Fi-Szenarien, man kann sich das wünschen, die müssen trotzdem mit der Realität abgeglichen werden. Und die sagt leider lange, that's not gonna happen. Bisschen teuer. Und hier kommt jetzt SpaceX ins Spiel. Denn das Silicon Valley und Kalifornien sind schon besondere Orte, weil hier gibt's viel Kapital. Es gibt aber auch eine bisschen Portion Größenwahn und dazu noch Vereine, die von einer ganz besonderen Sorte Nerds unterstützt wird. Und in diesem Fall ist das die Mars Society.
And that's what space is actually all about. Otherwise, none of us in this room would be interested in the subject.
Das ist Robert Zubrin, seines Zeichens Raumfahrtingenieur und Publizist. Und vor allem ist er der Gründer einer Gesellschaft, die recht großen Einfluss auf Elon Musk hatte, nämlich der Mars Society.
There's two visions for the human future right now that and for a number of years that have been in currency. The closed future, the open future. The closed future, the future where human beings are confined to one world, a world of limited resources, where human prospects become
closed future, wir sind alle doomed, wir müssen auf der Erde bleiben. Also ich merke, der hat so ein bisschen Sehnsucht nach woanders. Und in der Zeitschrift dieser Gesellschaft, dem Mars Society Bulletin im Jahr 2001, also noch ein Jahr vor der Gründung von SpaceX, steht drin, dass ein gewisser Elon Musk da Mitglied im Vorstand wird und $100.000 an die Gesellschaft gespendet hat. Vielleicht hat das geholfen.
Ja, also es sagt uns vermutlich einiges darüber, wie stark bestimmte Ideengeber Einfluss auf Elon Musk hatten und vielleicht auch, wie mission-driven dieser Typ ist, weil er wirklich davon überzeugt ist, dass es Leben auf dem Mars geben muss. In diesem Fall eben zusammen mit einer Gesellschaft, die davon ausgeht, dass es sowas wie Leben auf dem Mars einfach geben muss. Muss einfach gehen. Auch angereichert, das hört man hier raus so ein bisschen bei Robert Zubrin, mit der Vorstellung, wenn wir nicht ins All gehen, dann müssen wir uns ja mit allen knappen Ressourcen und Problemen hier auseinandersetzen. Egal, wie man jetzt dazu steht, diese Vorstellung stand ohnehin lange im Weg, dass es viel zu teuer war, Material in den Weltraum zu schießen und überhaupt auf einem anderen Planeten zu fahren. Das war also lange das Hauptproblem für jede Fantasie vom Leben im Weltraum.
Und deshalb war auch das selbsterklärte Ziel von Elon Musk ziemlich lange, wir machen diese ganze Raumfahrtnummer hier günstiger mit SpaceX. Etwas, woran ehrlicherweise staatliche Akteure vorher meist gescheitert waren. Und das schafft SpaceX unter anderem auch durch die Wiederverwendung von Material. Zum Beispiel gibt es bei Starts von Raumfahrtmissionen sogenannte Booster, die quasi den Start der Rakete eben boosten sollen. Und die waren lange Zeit quasi mit der Benutzung Müll, so Einmalzeugs halt. Und das wird von SpaceX wiederverwendet. Auch andere Teile werden wiederverwendet. Ein anderer Aspekt ist, SpaceX baut Raketen selbst und bietet den Transport an. Also quasi Zughersteller und Deutsche Bahn in einem. Und dazu kommt weiterhin, dass SpaceX immer weiter, ähnlich wie Autobauer, so wurde uns das beschrieben, Stück für Stück seinen Herstellungsprozess verfeinert hat. Sogenanntes iteratives Design.
So, und das alles hat über die Zeit dazu beigetragen, dass die Kosten für das ins All schießen von Material mittlerweile extrem gesunken sind. Zum Beispiel die SpaceX-Rakete Falcon Heavy. Der kostet 1 Kilo ins All zu schießen mittlerweile nur noch 1.500 US-Dollar. Also ein Zehntel des Preises von vor ein paar Jahren. Und mit seiner ganz neuen Rakete, dem Starship, will SpaceX die Kosten auf 200 US-Dollar pro Kilo runterbekommen. Also ein Hundertstel ungefähr des alten Preises.
Und damit wird auch alles, was mit dem ins All bringen zu tun hat, günstiger. Gut, jetzt kann man sagen, es sind erstmal nur die Logistikkosten. Aber es ist halt eben die Grundlage für alle weiteren darauf aufsattelnden Geschäftsmodelle. Und um die geht es jetzt.
1, 2, 3, 1, 2, 3, das sieht gut aus. Ich lege das hier so nebenhin.
Volker Schmid hört ihr hier beim Soundcheck für unser Interview mit ihm. Volker Schmid arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das hat seinen Sitz in Köln und es fungiert zum Beispiel auch als Partner für Missionen zur Internationalen Raumstation, ISS, oder auch als Partner für die Industrie bei Forschungsprojekten. Und Volker Schmid hat auch jahrelang ISS-Missionen von deutschen Astronauten betraut. Also ich sag mal so, der Mann ist vom Fach, kann man sagen. Und auch er betont noch einmal die ganze Logistikseite der Kosten bei der Raumfahrt.
70% der Kosten für die Raumfahrt oder für Experimente, das sind Transportkosten. Erde-Orbit-Transport, das ist der größte Posten. So, diese Kosten sind in den letzten Jahren durch die Anbieter kommerzieller Trägerraketen wie SpaceX oder Blue Origin und so weiter deutlich gesunken. Ja? Und dafür hat sich dann auch der Markt etwas geöffnet.
Also die Logistikseite der Kosten, Riesenthema. Und jetzt interessiert uns natürlich noch eine weitere Frage. Wenn man mal jenseits vom Buzz um SpaceX, größter Börsengang, intergalaktische Spezies, Mars und so weiter auf das breitere Industrieinteresse am Weltraum schaut. Was genau will man dort und warum hat man überhaupt Interesse an geringeren Kosten? Also wo will man denn genau hin? Denn das, was alle am Weltraum interessiert, ist ja nicht nur der Fakt, dass man dort Satelliten hochschießt, oder? Volker Schmid sagt, naja, der Weltraum, der ist so eine Art Labor.
Warum geht man eigentlich ins All? Naja, man geht ins All, weil ich dort oben unter permanenter Schwerelosigkeit zum Beispiel Experimente machen kann, die ich gar nicht auf der Erde durchführen kann, in keinem Labor. Ja? Und damit erhoffen sich Firmen oder Start-ups oder Universitäten oder wie auch immer Forschungsbereiche Vorteile bei der Produktentwicklung. Wir haben bei Matthias Maurers Mission 2021 bis 2022 haben wir Beton oben erstarrt und hergestellt in verschiedenen Mixturen. Und das Ziel ist jetzt, wie kann ich optimalen Beton produzieren, geringe Masse, hohe Tragfähigkeit, hohe Robustheit und Resilienz im Sinne der Standzeit, also Langlebigkeit. Ja.
Also Beton war auch nicht auf der Liste der Dinge, die ich vermutet habe auf der ISS für Pilotversuche. Aber im Prinzip ist es schon ein Zeichen dafür, was dort passiert auf der Internationalen Raumstation. Nämlich im Prinzip stellt diese ISS eine öffentliche Infrastruktur bereit, die Firmen, aber auch Unis zum Beispiel nutzen können, um dort Feldversuche in einem ganz bestimmten, weil eben schwerelosen Umfeld durchzuführen. Und was bei der Recherche nebenbei auch interessant war zu erfahren, mehrere private Unternehmen arbeiten aktuell an privaten, die nennen das Business Parks, man kann es auch ein Labor nennen, in privaten Forschungslaboren und Stationen, um dort eben Experimente von Beton bis Biochemie laufen zu lassen, das quasi zu vermieten, so eine Art Coworking-Tisch, nur auf eine andere Art und Weise und im All. Und falls euch das interessiert, packen wir euch auch dazu einen Artikel in die Shownotes. So, und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, von all diesen Geschäftsmodellen im All hat SpaceX ja nur einen Ausschnitt. Also was ist jetzt von dieser Firma zu halten? Und Volker Schmid dazu nochmal.
Elon Musk oder SpaceX, die haben natürlich den Raumtransport jetzt, sagen wir mal, vergünstigt, auch die fliegen. Und da ist das Geschäftsmodell Satellitentransport und auch die Versorgung von Raumstationen. Also Austausch von Cargo und Crew. Da ist er Vorreiter unbestritten, aber SpaceX hat keinen Laborkomplex.
Also dieses Unternehmen, das vermeintlich den größten Börsengang aller Zeiten antritt, es hat den Transport ins All auf jeden Fall, das kann man definitiv sagen, günstiger gemacht. Aber ich meine, rechtfertigt das diese unfassbare Bewertung? Das Unternehmen soll irgendwas zwischen 1,5 und 2 Billionen US-Dollar wert sein. Billionen, Leute. Also zwischen 1.500 und 2.000 Milliarden US-Dollar. Damit wäre es sofort mit dem Börsengang unter den Top 10 Firmen der Welt. Die Frage ist ja natürlich, ist das jetzt alles nur Elon Musk-Fandom? Ist das gerechtfertigt? Ist das nur ein Hype? Ja, lass mal reingehen, Markus.
Ja, und wir haben uns durch ein paar Meinungen von Analysten gegraben. Das sind ja im Prinzip diejenigen Investment-Profis, die immer einzelne Firmen auf dem Schirm haben und dementsprechend gut informiert sind. Und was schon mal absolut unklar war eine ganze Zeit lang, ist SpaceX überhaupt profitabel? Es gab nämlich, kein Witz, sich gegenseitig widersprechende Artikel zu dieser Frage. Es gab Artikel, die sagten, dass Insider der Firma berichten, dass die Firma 1 Milliarden Minus in 2025 gemacht hat. Und es gab Artikel, die sagten, dass SpaceX 1 Milliarden Plus in 2025 gemacht hatte. Möglicherweise lag es auch daran, ob die Verluste neu aufgekaufter Tochterfirmen wie XAI mit einberechnet wurden. Aber es ist natürlich schon mal eine schwierige Grundlage für die Bewertung gewesen. Mittlerweile haben wir zumindest die Börsenunterlagen von SpaceX und da wird klar, sie machen mit Starlink in den ersten 3 Monaten dieses Jahres Gewinn. XAI aber, die KI-Sparte, verbrennt gerade so viel Geld, dass das Gesamtunternehmen SpaceX in den ersten Monaten 2026 deutlich im Minus war.
Der Grund für die Konfusion ist natürlich auch, das Unternehmen ist noch nicht an der Börse, hat damit auch kaum Offenlegungspflichten. Und dementsprechend müssen wir halt das nehmen an Infos, was irgendwie durchsickert oder was auch mit PR möglicherweise so ein bisschen ausgeschmückt ist. Ein Punkt, bei dem sich aber alle Quellen einig sind, es sind nicht unbedingt die Raketen, mit denen die Big Money machen. Nee, rund 2/3 des Umsatzes von SpaceX kommt nach Schätzungen durch ein Abo-Service.
Also, merkt es euch gut. Krovar och Pongwich-e. Mein Name ist Krovar. Nuknech. Was willst du? Wenn ihr mehr zu diesem Kapitel wissen wollt, könnt ihr natürlich gerne mein neues Buch kaufen. Klingonisch für Einsteiger. Krapla.
Also es ist kein Abo für einen Klingonisch-Sprachkurs von SpaceX, einen Klingonisch-Sprachkurs vom Klingon-Teacher wie auf YouTube. So etwas in die Richtung ist es aber. Und ich finde es schon bemerkenswert, Bo, dass wir jetzt doch, nachdem wir Anfang des Jahres darüber gesprochen haben, was zu Internetpreisen zu machen, im Prinzip über eine Internet-Flatrate reden. Denn nichts anderes ist eigentlich Starlink, die Cash-Cow von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX. Mit den Raketen von SpaceX werden nämlich neben Material für andere wie die NASA und Amazon vor allem eigene SpaceX-Materialien verschickt, nämlich Satelliten. Und diese Satelliten ermöglichen, dass SpaceX Internetverträge anbietet, direktes Endgerät zu Satelliten-Internet, quasi so eine Art Satellitenschüssel für unterwegs oder zu Hause. SpaceX verkauft einmal diese Geräte an Endverbraucher und auch ans Militär zum Teil in verschiedenen Ländern und verlangt dann den Abo-Preis für schnelleres Internet und von egal welchem Ort auf der Welt. Und damit ist, das ist uns dann klar geworden, dieses Unternehmen nicht unbedingt nur ein Konkurrent für traditionelle Raumfahrtunternehmen, sondern im Prinzip mit seinem wichtigsten Geschäftsfeld eigentlich vor allem ein Konkurrent für Unternehmen wie Vodafone oder die Deutsche Telekom.
Und das klingt irgendwie möglicherweise total weit weg, aber ich kenne auch ein paar Leute, die jetzt schon einfach dieses auf Starlink setzen, weil sie ländlicher wohnen und sonst halt kein Internet haben. Mittlerweile sind mehr als 10.000 Satelliten von Starlink in der Erdumlaufbahn und damit fast, halte ich fest, 2/3 aller im Weltraum befindlichen Satelliten. Das finde ich schon ein bisschen insane. Trotzdem, auch hier ist die Frage, ob dieser Abo-Service, der im Prinzip Internet in weit entfernte, abgelegene Gegenden bringen kann, auch zum Beispiel in der Ukraine oftmals, genug abwirft, um diese Bewertung zu rechtfertigen. Starlink hat tatsächlich stark wachsende Nutzerzahlen, wohl aktuell mehr als 10 Millionen zahlende Abonnenten. Manche sagen, das kann in ein paar Jahren auf 100 Millionen ansteigen. Aber ganz ehrlich, Netflix hat zum Beispiel Stand jetzt über 300 Millionen Abonnenten und ist nicht mal ansatzweise so wertvoll wie SpaceX. Also was genau ist die Story hier eigentlich? Was? Und da kommen schon Fragezeichen auf, ob diese Erzählung von der Bevölkerung des Mars und möglichen Datenzentren im Weltraum, ob die wirklich auch so trägt. Das hat uns Volker Schmid auch nochmal bestätigt.
Ich bin da etwas skeptisch. Also die günstigsten Datenzentren stehen auf der Erde. Ja, die könnte ich irgendwo, ich habe ja Infrastruktur, ich habe in der Regel alles da. Es hat sich gezeigt bei der ISS, dass Dinge komplex sind. Klar kann man sie beherrschen, aber ist das dann auch wirtschaftlich? Und vor allen Dingen, lassen Sie mal Mikrometeoriten oder Space Debris-Treffer, je größer die Fläche, desto wahrscheinlicher ein Einschlag. Strahlung ist ein Problem. Also ich glaube, da ist man möglicherweise besser erstmal bedient auf der Erde, aber langfristig gesehen, nehmen wir jetzt den Mond, wenn ich da Fuß fasse mit einer kleinen Infrastruktur in den nächsten 20, 30 Jahren, ja klar wird es da sicherlich auch ein Rechenzentrum geben können, was verbunden ist, vielleicht über optische Terminals mit der Erde, wo ich dann die Mondgeschichten bedienen kann, die Rechenpower vielleicht mehr und mehr auch brauchen, ja. Je nach Aufkommen. Also da wird man sicherlich genau hingucken müssen. Ich habe noch keine Wirtschaftlichkeitsrechnung eines Rechenzentrums mit KI im All gesehen. Habe ich nicht. Ja.
Also Elon Musk hat hier ein, muss man ja sagen, sehr innovatives Unternehmen aufgesetzt.
Absolut.
Und zumindest der Starlink-Dienst läuft wirklich sehr gut. Ist auch die Cash-Cow des Unternehmens. Aber wenn man sich die Summe, die da jetzt im Raum ist für den Börsengang und für die Unternehmensbewertung anschaut, und daneben legt man den wirklichen Umsatz des Unternehmens, dann entsteht da ein Wert, das nennen die Analysten dann Price-to-Earnings-Ratio. Und je höher die ist, desto mehr kann man sagen, die Aktie dieses Unternehmens ist zu teuer für das, was eigentlich drinsteckt im Unternehmen, was das Unternehmen an Umsatz hat. Quasi so eine Art Hype-Indikator. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man auch mit etwas Vorsicht als Anleger rangehen sollte. Das ist schon mal ein Punkt. So, und hinzu kommen Recherchen verschiedener Medien dazu, dass SpaceX immer wieder als Geldgeber oder Sparschwein für Musks andere Unternehmen hergehalten hat. Unter anderem xAI, sein recht geldverbrennendes KI-Unternehmen, braucht Milliarden für Investitionen in Rechenzentren. Auch für Tesla war SpaceX schon mal so eine Art Bank. Musk hat das auch in Interviews bestätigt und das Geld ist dann mit Zinsen zurückgezahlt worden an SpaceX. Ist natürlich auch komplett legal, aber irgendwie auch eine spezielle Nummer. Und zu diesem ganzen Thema ist auch interessant, erst im Februar, also rechtzeitig vor dem Börsenstart, der jetzt kommt, wurde xAI, die ja sehr hohen Finanzbedarf haben wegen ihrer ganzen KI-Pläne, in SpaceX integriert. Also hier steht die Frage im Raum, ob der Börsengang von SpaceX vielleicht vor allem diese KI-Investments querfinanzieren soll.
Das Manager-Magazin schreibt hierzu, dass Musk auf eine Art und Weise seine Firmen zusammenfügt, die, Zitat, an Hütchenspielerei grenzt und seine bestehenden Investoren so sein verlustbringendes KI-Unternehmen xAI und den Twitter-Zombie X untergeschoben habe. Zitat Ende.
Trotz alledem muss man sagen, die Starlinks-Abos steigen weiter und sicher wird dafür auch noch nicht bei 10 Millionen Menschen Schluss sein. Und man könnte auch sagen, wenn SpaceX anderen Unternehmen Geld gibt aus dem Musk-Universum, heißt es, sie haben einfach ein bisschen Cash übrig und haben halt Geld. Das ist ja auch vielleicht ein gutes Zeichen. SpaceX hat auf jeden Fall ein Geschäftsmodell mit den Weltraumfahrten, verkauft diese Dienste auch an die NASA und an Privatfirmen, die ins All wollen. Und dazu kommt, es gibt zwar Konkurrenz, aber SpaceX hat eben einen enormen Vorsprung. Das hat uns auch nochmal ein Gesprächspartner vom CESA, das ist ein hessisches Zentrum für Raumfahrttechnologien, gesagt, Andreas Kanstein. Der erzählte uns, dass natürlich in Europa es interessante Projekte gibt, aber SpaceX einfach in einer komplett anderen Liga spielt. Und gleichzeitig hat er auch betont, das ist kein Markt, wo man jetzt komplett trotz alledem von einem Anbieter abhängig ist. Man kann eben auch andere Transportunternehmen nutzen und auch andere Satellitenanbieter.
Trotzdem, ein Teil dieser SpaceX-Bewertung ist möglicherweise halt auch einfach ein bisschen Fantasy, ein bisschen Science-Fiction. Die ganze Geschichte mit der Besiedlung des Mars, die soll natürlich auch dazu beitragen, dass Menschen eine Vorstellung dafür entwickeln, dass das Unternehmen irgendwann möglicherweise Einkommen mit Sachen generieren wird, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und gleichzeitig muss man halt auch sagen, die Machbarkeit dieser ganzen Marspläne, höchst unklar. Wenn man sich viele andere Weltraumunternehmen anschaut, dann wird halt deutlich, Raumfahrtaktien sind recht spekulativ. Es gibt sehr selten Dividenden und die Regel sind eher Verluste als Gewinne. Und hinzu kommt etwas, das vielleicht gerade in Zeiten des Goldrauschs wenige auf dem Schirm haben. Es gibt im Weltraum auch bestimmte Grenzen. Man kann es sich nicht vorstellen, aber ja, nämlich rechtliche.
Und daraufhin bin ich dann Rechtsanwalt für Weltraumrecht und Telekommunikationsrecht geworden.
Friedrich von Bredow ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf Weltraumrecht. Und er erzählt uns, dass, wenn man es jetzt mal poetisch formulieren würde, wir den Weltraum eigentlich nur geliehen haben.
Also es gibt keine Möglichkeit nach Völkerrecht, sich souverän Teile oder ganze Himmelskörper anzueignen, Mond und Asteroiden und andere Planeten. Sondern es ist vielmehr ein Allgemeingut, wo, wenn man dann an Satelliten denkt, koordinierte, international anerkannte Nutzungsrechte vergeben werden. Das heißt, es gehört keinem letztendlich der Weltraum, es wird nur koordinierte Nutzungsrechte vergeben.
Also immerhin, auch wenn jetzt massenhaft private Organisationen ihre Satelliten ins All schießen, zumindest muss das Ganze angemeldet werden, das ist auch gut zu hören. Es gibt auch immer noch öffentliche Stellen, die das irgendwie im Blick haben. Gleichzeitig ist es natürlich so, hier nutzen private Firmen im Prinzip öffentliches Eigentum oder zumindest ihnen nicht gehörendes Eigentum. Wer räumt hier eigentlich auf?
Es gibt da mehrere Optionen. Es gibt Satellitenfriedhofsbahnen, auf die man geschoben werden kann, oder eben die Möglichkeit, auch wieder im Erdorbit zu verglühen. Genau. Aber allgemein ist das Weltraumschrott, Space Debris, ist eine große Schwierigkeit, die wir aktuell noch begegnen in der Weltraumwirtschaft, weil die Problematik ist, dass, wenn einmal Weltraumschrott entsteht, aus einem Satelliten entstehen tausende Millionen von Teilen, die wiederum andere Satelliten möglicherweise treffen können. Und diese Kurve steigt dann exponentiell bis zu einem Punkt, wo man eventuell dann gar keine Raumfahrt mehr betreiben kann. Da gibt es viele Gespräche und Diskussionen, aber internationalen Standard in Anführungsstrichen für Weltraumschrottvermeidung gibt es derzeit nicht.
Okay, Friedhofsbahn also, klingt für mich ein wenig, als würden jetzt auf der Autobahn Bereiche freigeräumt werden, wo Leute dann ihre kaputten alten Autos und brennende Reifen stehen lassen können. Aber vermutlich hinkt der Vergleich auch ein bisschen. In jedem Fall, all das, was SpaceX und Co. aktuell im Weltraum tun, das hat extreme Folgen für die Materialfülle und auch den Schrott, der hier in der Umgebung der Erde anfällt. Ob sie dafür haftbar sind, völlig unklar.
Und eine weitere noch sehr offene Frage haben wir mit Friedrich von Bredow diskutiert, nämlich wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwann private Raumfahrtmissionen Richtung Mond und Mars gibt und dort gibt es, wie wir ja wissen, Rohstoffe, die gewinnbringend verkauft werden können. Wer hat eigentlich die Eigentumsrechte an diesen Rohstoffen? Und da hat er uns erzählt, dass es zwar immer mal wieder Versuche gab, hier Regeln zu schaffen, die aber nie von den großen Weltraumnationen akzeptiert wurden. Und deswegen ist die ganze Rohstofffrage aktuell im Prinzip noch Wilder Westen. Also der Weltraum ist zwar kein rechtsfreier Raum und gleichzeitig gibt es bei wirklich wichtigen Fragen, zum Beispiel bei Müll und bei Rohstoffen, noch wirklich viele offene Themen. So, Bo, was machen wir draus? Größter Börsengang aller Zeiten?
Vielleicht können nach dem Börsengang dann ein paar mehr Fragen beantwortet werden. Es gibt ja noch ein paar offene. Auf jeden Fall muss man halt dieser Branche lassen. Es gibt extrem auffällig viele positive Zukunftsvisionen. Und das in einer Zeit von Auto etc. Trifft ja nicht auf alle Branchen zu.
Ja, ich meine, man merkt auch, dass natürlich Fantasie auch immer eine Rolle spielt bei Börsengängen und irgendwie Leben auf anderen Planeten. Reichert auf jeden Fall die Fantasie sehr an. Etwas auffällig ist natürlich, dass auch hier die ganz großen Figuren der Internet-Ökonomie, Elon Musk, aber auch Jeff Bezos mit seiner Firma Blue Origin mitmischen. Und ich muss sagen, man bekommt bei der Recherche auch den dezenten Eindruck, dieses Weltraumthema ist auch deshalb so ein Thema, weil die Leute aus Kalifornien, aus dieser Tech-Blase wie Musk, aber auch der Mars Society-Gründer Zubrin immer wieder betonen, wenn die Menschen nicht andere Planeten erreichen, dann müssen sie sich ja auf einmal mit den engen Ressourcen und den Problemen hier auf der Erde beschäftigen und müssen irgendwie Lösungen für ihre eigenen Themen finden.
Es gab doch mal diese Rubrik Dinge, die Menschen tun, statt zur Therapie zu gehen. Mhm. Und ich würde sagen Siebträgermaschine, Rennrad, Marathon und Weltraumfahrt.
Besiedlung des Mars. Ja. Aber ich meine, man muss dazu sagen, ist natürlich super interessant alles, ist super wichtig, aber es gibt auch sehr viele andere Innovationen. Man hat manchmal das Gefühl, es wird super viel Geld reingesteckt und es ist ein bisschen unklar.
Lasst uns doch hier hinschauen.
Gut, damit entlassen wir euch. Wir sind gespannt auf den Börsengang. Da gibt es auch endlich bessere Informationen, weil sobald dieses Unternehmen an der Börse ist, müssen sie mehr offenlegen und dann wissen wir auch mehr, was hinter diesem Geschäftsmodell steckt. Autoren und Hosts dieser Folge waren Bo-Hyun Kim und Markus Wolf.
Faktencheck kam von Paulina Lange und Katrin Krautwasser.
Die Produktion kam von Chukri Gustmann.
Redaktion der Folge hatte Michael Bödecker. Vielen Dank dir.
Ganz liebe Grüße. Und wir haben noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Chatter Legacy von 1Live. Da geht es, wie der Name schon vermuten lässt, um das Leben und Wirken von Replikante Jiva Hajabi. Besser bekannt auch als Chatter. Und Chatter, der hat eben nicht nur die deutsche Musiklandschaft geprägt, sondern bleibt auch als Labelgründer und Unternehmer in Erinnerung. Zusammen mit Gästen sprechen die Hosts Miriam Davutwandi und Daniel Slump über Chatters Rastlosigkeit und seine unternehmerischen Visionen von Lebensmitteln über Imbissfilialen und Schmuck war alles dabei, auch die Insolvenz. Alle 6 Folgen hört ihr bei ARD Sounds und wenn euch 6 Podcast-Folgen vielleicht noch nicht genug sind, der Podcast ist der begleitende Deep Dive zur ARD-Doku-Serie Chatter, ein Leben ist nicht genug. Da könnt ihr dann gleich weitergucken. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören in dieser Folge. Wir sind in 2 Wochen wieder da und tschüssi.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. No.